Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Gravel-Events. Früher bedeutete das entspannt Strecke machen, Staub und Schotter, Naturerlebnis, anschließend Lagerfeuer, Romantik, Bierchen und Geselligkeit. Heute bedeutet es aber zunehmend häufiger professionelle Vor- und Nachbereitungen, Renneinteiler, aerodynamisches Material, Siege, Platzierung und Preisgeld. Stimmt das? Ist das richtig? Wir wollen sprechen über Gravel-Events. Was steckt auch hinter der Organisation eines Gravel-Events und wo entwickelt sich die Szene auch hin? Ein kleiner Hinweis noch hier im Podcast Faszination Rennrad. Diese Folge heute erscheint wieder als Videopodcast. Das heißt, ihr habt die Wahl. Ihr könnt entweder auf Spotify die Audiospur hören oder wenn ihr unsere entzückenden Gesichter beim Sprechen sehen wollt, dann findet ihr uns auf YouTube vom Roadbike-Kanal, den ihr natürlich auch gerne direkt abonnieren könnt.
Warum hat er bei entzückend gerade so gegrinst?
Ich bin Moritz, bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und Gelegenheits-Gravelbiker und geballte Gravelbike-Kompetenz habe ich mir geholt in Person von meinem Kollegen Felix vom Gravelbike-Magazin. Hallo Felix.
Hallo Moritz.
Und Stefan Wolfer, Mitgründer und Geschäftsführer von der Radbekleidungsmarke Evolve und Veranstalter von der Evolve Gravel Tour, die schon zum dritten Mal stattfinden wird, am 5.7. in Albstadt auf der Schwäbischen Alb, also was Gravel-Events angeht vom Fach. Und wie er sagt, bekehrter Gravelbiker. Was ist, wie wird man denn bekehrter Gravelbiker? Was ist das denn?
Erstmal hallo Moritz. bekehrter Gravelbiker, also ich dachte am Anfang, so als das aufkam, das ist jetzt wieder so eine neue Sau, die Industrie durchs Dorf treibt, oder? Da wird halt aus dem Rollentourenfahrrad mit dem Rennlenker was Modernes gemacht, ein Gravelbike. Und ich habe mir zu meiner Schande auch eins gekauft, ja, vorwiegend um in die Arbeit zu fahren, mit den Kindern ein bisschen campen zu gehen. Und so war das mal so 2-3 Jahre. Und ich habe dann so ein bisschen so das Rennfieber verspürt. Und habe dann im letzten Jahr mal an einem Qualifier teilgenommen am Wörthersee, der jetzt dann auch demnächst mal wieder ist. Mhm. Und in der Vorbereitung, klar, muss man halt auch mit dem Ding mal fahren und fährt so über die Schotterwege. Und da ging mir dann tatsächlich ein Licht auf. Ja. Mhm. Also es ist bei uns oben auf der Alp, klar, sagen sich Fuchs und Has gut Nacht im Wald, aber die Wege sind halt perfekt. Also kein Verkehr, keine Menschen, ein glatter Belag, der jetzt auch noch ähnlich wie am Rennrad, weil das fahre ich sehr gern, ja, grundsätzlich, so ein bisschen Strecke machen erlaubt. Es ist nicht wie Mountainbike-Trail fahren, wo man halt immer so ein bisschen, wenn man zeitlich beschränkt ist, im gleichen kleinen Kreis fährt. Ja. So, man kann einfach auch in 2 Stunden, kann man halt, wenn man ein bisschen Zug auf der Kette hat, 50, 60 und ein paar mehr Kilometer machen. Und das ist schon super cool.
Mhm. Sind das dann Wege, die du vorher noch nicht kanntest oder bist du die vorher mit einem Mountainbike oder einem Crosser oder wie gefahren?
Also interessanterweise ist es so, obwohl das wirklich ein Steinwurf von meinen normalen Radstrecken auf der Straße teils entfernt war, habe ich Komoot halt hergenommen und gewundert, wie viele Möglichkeiten es eben gab. Also die bin ich bisher nie gefahren, weil Mountainbike war für mich Trails, Trails, Trails. Da fahre ich nicht auf dem Schotterweg als Zubringer maximal. Und so hat man einfach Dinge entdeckt oder bin ich jetzt noch immer entdecken. Also im kleinen, kleinen Umkreis bei uns gibt es zig Möglichkeiten. Klar, wir wissen es alle, man nimmt Komoot her und manchmal wieder schickt es ein bisschen wohin, wo es dann nicht mehr ganz so angenehm ist. Aber man findet dann schnell wieder raus. Aber das war schön. Also es gibt unendliche Möglichkeiten.
Ja. Aber das finde ich ganz spannend, weil das bringt dir ja auch nochmal eine ganz neue Motivation für den Radsport. Ne, dieses neu zu entdecken, rausgehen, nicht immer nur die Hausrunde zum 100. Mal fahren. Und finde ich auch, macht mit deinem Hirn unheimlich viel. Da explodiert auf einmal nochmal sowas, so als würden neue Synapsen verschaltet. Jedes Mal, wenn du einen neuen Weg entdeckst und da war ich noch nicht. Ja. Und das ist irgendwie 1,5 Kilometer von der Haustür entfernt. Und denkst du, hä?
Und ist auch so, also man ist, finde ich, also wenn man jetzt so wie ich natürlich zeitlich irgendwie ein bisschen eingespannt ist, ja, hat man eben total die Möglichkeit, da zu sagen, okay, ich habe nur 10 Minuten übrig, ich hänge nochmal ein Schleifchen dran oder ich habe 20 Minuten übrig, ich mache nochmal ein Schleifchen und ich will vielleicht nur einen Berg mitnehmen. Das geht alles viel einfacher, wie wenn man jetzt halt auf der Straße unterwegs ist.
Mhm. Erinnerst du dich noch daran, du hast gerade gesagt, das fühlte sich an, als würde eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber so deine erste Berührung mit dem Thema Gravelbike, als du das erste Mal selber dieses Gefühl hattest.
Wie meinst du, also dass ich meine, man kriegt es ja in den Medien mit, dass was passiert, den Zeitpunkt oder den Zeitpunkt, als das Rad dann bei mir in der Garage stand.
Dass du zum ersten Mal selber drauf gesessen hast, vielleicht auch bei deinem ersten Event warst oder?
Ja, also wie gesagt, also der erste echte Berührungspunkt war, dass das Rad stand dann halt in der Garage, auch weil wir als Marke sagten, das ist durchaus ein interessantes Thema, ja, und man muss das dann auch irgendwie repräsentieren können, schlussendlich, man muss ein bisschen mitreden können, das ist schon unser Anspruch. Wie gesagt, so richtig geschnackelt hat das dann bei mir in der Vorbereitung auf dieses Qualifying-Event. Da habe ich halt für mich erkannt, das ist schon was Cooles, weil ich komme schon aus dem Wettkampfbereich, vor allem auch von der Straße. Und das war halt doch deutlich straßennäher, als ich dachte. Mhm. Ja, und das war für mich dann so der Moment, wo ich sagte, hey, das ist für so jemanden wie mich auch eine Möglichkeit, dieses Schnelle, dieses Dynamische, fernab der Straße einfach machen zu können, weil die Straße ist halt selbst bei uns oben, da würdet ihr wahrscheinlich drüber lachen, ja, wenn er hier aus der Region Stuttgart kommt oder der Felix aus der Bonner Region, ist trotzdem viel los. Ja, und man hat einfach seine Ruhe im Wald und kann da wirklich sehr schön Strecke machen.
Wir sind ja eigentlich mit dem Rennrad immer extra dahin gefahren, weil da so wenig los war.
Genau, aber es ist halt auch nicht mehr so ganz wie früher bei uns. und das ist schon also total auch wieder so was, wo ich sage, das macht für mich Fahrradfahren aus. Also ich bin halt einer, ich fahre halt schon tendenziell gern alleine. Ja? Ich brauche da nicht eine Gruppe und dann kann ich in meinem Tempo auch ohne Autofahrer einfach machen, was ich will. Mhm.
Ja. Felix, du bist ja schon lange in der Gravel-Szene sehr tief drin, aber das habe ich immer so wahrgenommen, dass du gerade eher das nicht so schnelle, das entspannte, diese Lockerheit, die ich auch in der Anmoderation angesprochen habe, der Gravel-Szene sehr geschätzt hast. Ist das richtig?
Es ist ja gar nicht lange. Es ist ja erst seit 2-3 Jahren gefühlt. Und wenn man dann drüber nachdenkt, dann sind es auf einmal doch schon 7 oder 8 Jahre. Das finde ich gerade total, total wahnsinnig.
Ja, du bist ja auch gar nicht 29 mehr.
Doch, das schon. Ja. Dass wir auch jetzt schon 5 Jahre Gravelbike-Magazin machen, das fühlt sich auch überhaupt nicht so an, finde ich. Aber tatsächlich, ja, das ist genau der Punkt, denn das war ursprünglich auch das, was mich überhaupt in diesen Sport so reingezogen hat, dass ich eher zufällig auf eine Veranstaltung, auf ein Event damals eingeladen wurde, von Canyon auf Mallorca, das berühmte Toros de Gravel, das ja leider nur einmal stattgefunden hat damals. Und da halt wirklich kam aus dieser radsportlich geprägten Welt meiner Sozialisierung in ein Event rein, wo wir da über die Insel fahren auf irgendwelchen verlassenen Schotterwegen, die man leider privat meistens so nicht fahren kann, wenn es nicht organisiert ist, muss man dazu sagen. Mhm. Und dann machen wir da irgendwie eine Pause und dann fangen dann die ersten Leute an, ein Bier zu trinken. Und ich so, hä? Und dann denkst du, okay, jetzt müssen wir mal weiterfahren. Und dann fahren die aber nicht weiter, sondern stellen ihr Rad an die Seite, ziehen sich irgendwie aus und springen ins Meer. Und dann denkst du, hä? Aber wir müssen doch gucken, dass wir, nee, ist doch egal, dann kommen wir halt eine halbe Stunde später an. Und nachher trinken wir eh erstmal noch einen Kaffee im nächsten Dorf. Das fand ich total augenöffnend.
Das hat dich angesprochen.
Ja, und das halt aber auch noch in einem Miteinander. Ne? Du fährst eben nicht, wie du gerade gesagt hast, für dich alleine, sondern du bist in dieser Gruppe, erlebst als Gruppe was und hast nachher wirklich Erinnerungen, an die du ewig zurückdenkst und nicht dieses, okay, ich baller jetzt hier in maximal schneller Zeit einmal durch, bin nachher stolz auf mich, weiß aber vielleicht gar nicht, was ist da passiert, weil ich den Blick die ganze Zeit nur runter auf die Straße, auf den Weg vor mir und vielleicht noch auf den Radcomputer gerichtet habe. Das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, das ist so was ganz anderes, es nimmt viel Druck raus, macht sehr, sehr viel Spaß und da hat es für mich angefangen und da habe ich tatsächlich auch enorme Motivation draus gezogen, dieses Neue zu entdecken.
Mhm. Also ich muss vielleicht da anknüpfen zu sagen, ich finde das Tolle am Gravel, dass es halt ein breiteres Spektrum aufmacht. Also das Spektrum, was du gerade beschrieben hast, kann ich total nachvollziehen. Also ich mache es im Kleinen auch. Ich habe zum Beispiel meiner Frau zum Geburtstag so ein Rad gekauft. Und jetzt am Wochenende war ja schönes Wetter, sind wir halt rausgegangen zusammen fahren. Und das ist dann wieder, also das ist ein Gemeinschaftserlebnis, ja, zwar im Kleinen nur, ja, aber es ist halt natürlich, es fühlt sich, weil ich weiß, meine Frau, die fühlt sich auf der Straße so mittelsicher. Und das war für sie viel, viel einfacher. Und das Gravel geht dann halt noch weiter, so, ich hatte mir vorhin gesprochen, ich kann auch sagen, okay, ich nehme die Kinder mit, wir fahren über Radwege. Also es gibt von Rennen, Fahren, alleine trainieren, harte Geschichten bis zu einem schönen Gemeinschaftserlebnis und ich habe überall das gleiche Rad.
Ja.
Und das ist schon lässig. Da muss ich gar nicht irgendwie rummachen, ich muss mich nirgends verkleiden, ich muss nicht irgendwie gucken, dass ich dazugehöre, sondern das ist noch eine, ich finde auch die Szene super angenehm. Da kristallisieren sich natürlich jetzt schon irgendwelche Cluster raus, schon klar. Aber es ist irgendwie noch viel offener. Ja, wie jetzt so Hardcore-Rennradfahren, Aero-Einteiler und alles optimiert und haben wir ja vorhin gesehen in der Werkstatt, was da für Räder rumstehen. Und das ist schon das ist schön. Ja.
Ich meine, es ist ja schon auch so, dass es sich auch auf Seiten der Räder immer mehr diversifiziert. Also du hast Modelle dabei, die sind hart am Mountainbike dran. Ja. Und mittlerweile, ich meine, was wir jetzt allein in diesem Frühjahr schon wieder sehen, wie viel da in die racige Richtung geht, immer schneller, aerodynamischer, ausgefeilter, das siehst du schon. Trotzdem hast du natürlich immer noch diesen Aspekt, du kannst immer noch mit einem Rad alles machen eigentlich. Ja. Das ist schon echt, echt cool. Und bist halt vor allem nicht an Asphalt gebunden.
Ja. Uns ist halt auch, also deshalb finden wir es jetzt als Marke natürlich eine schöne Geschichte. Es hat halt eine sehr niedrige Zugangshürde, wenn du so willst. Mhm. Du hast einen breiten Lenker, du hast gute Bremsen, du hast gemeinhin vernünftige Reifen, eine vernünftige Übersetzung. Da kommen schon ganz, ganz viele Leute im Biobike, weil das ist halt das, was uns interessiert, sehr gut zurecht. Und das ist toll, und das Ganze dann kombiniert noch auf ein Umfeld, wo wenig Verkehr ist und der Belag ist meistens auch machbar. Also es ist für mich so ein Pool, wo sich jetzt viele eigentlich einfach wieder zum Fahrradfahren zusammenfinden können, ohne große Hürden und Zugangsbeschränkungen.
Ja.
Teilt ihr denn die in meiner Anmoderation aufgestellte Hypothese, dass sich das schon jetzt ein bisschen anfängt, von dieser ursprünglichen Romantik zu entfernen und es wird auch kompetitiver, es wird raciger bei den Events vor allen Dingen? Oder ist es einfach eine positiv zu sehende Diversifizierung, jeder kann machen, was er will?
Fang du mal an.
Ich fange mal an. Also ich kann ja eingeschränkt für zwei verschiedene Events sprechen. Einmal eins, an dem ich selber teilgenommen habe, also ein Qualifier-Event, ein klassisches Rennen.
Für die Gravel World Series.
Genau, für die Gravel World Series, wo mir dann 20 Kilometer vom Ziel das Hinterrad auseinandergebrochen ist.
Zu viel Power.
Zu viel Power. Egal, aber war auch gut so im Rückblick. Ist nichts passiert, aber war schon recht. Und halt unsere Veranstaltung. Mhm. Diese Rennveranstaltung. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Also momentan ist es so klar, die Industrie drückt, die will das sehen, das ist klar, das ist ein Verkaufsmotor Gravel im Biobike-Bereich, das verstehe ich, dass die auch die Top-Stars da dann mit der Zeit sehen will. Wenn wir uns bei der WM gucken, da kommt halt der Mathieu van der Poel und rockt das Ding halt mal kurz. Ich glaube, das hat schon seine Berechtigung, aber das ist schon alles relativ hemdsärmelig. Also wenn ich jetzt diesen Qualifier, ich meine, das hat UCI-Status, ja. Wenn ich mir das angucke, dann das war halt organisiert wie bei uns ein normaler kleiner Bike-Marathon. Das war schon nur eigentlich eher hemdsärmlich. Das war auch nur so, ja, da merkt man so, die Szene entwickelt sich eher so langsam. Und die Teilnehmerzahl ist auch nur überschaubar, weil das ist noch nicht so ganz klar, wer da eigentlich mitmachen will. Also ich glaube, das profitiert momentan noch stark davon, bei der UCI, dass es halt diese Altersklassenwettkämpfe gab. Das war für mich auch der erste Altersklassenwettkampf. Kann man dazu stehen, wie man will. Also ich würde es jetzt so nicht mehr machen. Ich finde es für mich persönlich nicht passend. Aber ich glaube, dass es für andere auch wieder ein Zugang, ein niederschwelliger Zugang zum Wettkampfsport ist. Und jetzt halt auf der anderen Seite so ein Event, wie wir es halt veranstalten, wo man halt sagt, nee, das ist halt einfach ein Gemeinschaftserlebnis. Man kann mal eine neue Landschaft, neue Strecken in einem überschaubaren, also alles ausgeschildert mit Versorgungsstationen und sowas, bestückten Raum erkunden und kann einfach mal die Natur, das Thema erleben. Ich glaube, das ist was, das sind jetzt zwei Enden des Spektrums, die vielleicht sogar noch sich weiter entwickeln können. Ich bin mir sicher, der Wettkampfsport wird noch professioneller werden, ja, einfach weil die Industrie das sehen will. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass so das Freizeitorientierte sich auch noch weiterentwickeln wird. Also wir werden halt, glaube ich, sowas, so altertümlich gesprochen, würde man sagen, RTF-charaktermäßige Veranstaltungen haben, Eintagesveranstaltungen, aber ich gehe auch davon aus, sieht man jetzt schon, da wird es mehrtägige Dinge geben. Da wird es vielleicht mal irgendwann nicht das typische Mallorca-Straßentrainingscamp geben. Da wird es halt vielleicht mal Lanzarote-Dirt Road Bashing eine Woche irgendwas Camp geben.
Das klingt nach sehr konkreten Plänen.
Können wir dann beim Bier heute Abend besprechen.
Also was ich tatsächlich auch sehr interessant finde, ist, ja, wir nehmen das in Deutschland und Europa, glaube ich, sehr klar so wahr, dass es weggeht von diesem eher romantisch geselligen hin zu Race und Competition und Siege und Prämien und Fame. Das ist, glaube ich, gerade in diesem professionellen, semi-professionellen Bereich von hohem Interesse, denn die Leute brauchen natürlich Plattformen, um sich irgendwie zu präsentieren. Die brauchen Erfolge, um ihren Sponsoren zu erklären, warum sie bezahlen sollen, warum sie Partner von ihnen werden sollen. Aber auf der anderen Seite ist das ja eigentlich nur eine Entwicklung, die genau dahin geht, wo, wenn wir das Unbound Gravel Race mal vielleicht als die Wiege zumindest des modernen Gravel-Bike-Sports betrachten, eigentlich herkommt. Denn damit hat ja eigentlich diese Welle, die wir erleben, angefangen. Ne? Dass in den USA die Leute begonnen haben, eben Rennen zu fahren. Und diese Begeisterung dann irgendwann hier rüberkam. Und wir das erstmal ein bisschen anders interpretiert haben vielleicht. Ich glaube auch, es ist wichtig, dass diese Interpretation bleibt. Und das ist schon was Besonderes. Nichtsdestotrotz entwickelt es sich deutlich auch in diese Race-Richtung. Und die Frage ist jetzt einfach, wie sehr wird das in der Breite angenommen? Ich glaube, es gibt eine Zielgruppe, die da hohes Interesse dran hat. Die Frage ist halt wirklich, wie groß wird die werden? Aber man sieht jetzt ja zum Beispiel auch in Deutschland, wo das Angebot bisher ja sehr überschaubar war. Wenn du gesagt hast, ich will im Rennbereich Gravel fahren, dann musstest du eigentlich schon wie du nach Österreich gehen und nach Belgien in die Niederlande. Da gab es jetzt im letzten Jahr 2 UCI-Qualifier in Deutschland. Und dieses Jahr gibt es ja zum Beispiel die Rennserie rund um das Harz Gravel und wie heißt das andere Event mit der DM? Heide Gravel Race, also wo auch die deutschen Meisterschaften in Sachsen stattfinden. Und dann, was ja auch jetzt vor kurzem bekannt gegeben worden ist, die German Gravel League, wo ja auch erstmalig, ich glaube, 5 Rennen in einer Rennserie zusammengefasst werden. Also auch da wächst das Angebot für dieses Jahr. Und gerade jetzt wird halt spannend zu sehen, wie das angenommen wird.
Euer Event hat ja auch eine kleine Veränderung jetzt zu diesem Jahr hin. Ist die 3. Austragung. Die ersten beiden, würde ich jetzt sagen, waren auch sehr stark, wie du gesagt hast, von diesem Naturerlebnis gemeinsam fahren. So ein bisschen RTF-Charakter, möchte ich es nennen. Klar. Und jetzt in diesem Jahr, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch darstelle, aber in diesem Jahr geht es auch ein bisschen schneller, weiter, anstrengender, oder?
Schneller nicht unbedingt, weiter schon. Also, haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, oder beziehungsweise wir haben einfach mal rausgeschaut auf andere Veranstaltungen im Radbereich, die einen sehr hohen Zuspruch erfahren und haben mal versucht zu analysieren, warum ist denn das so? Jetzt nehmen wir ein natürlich sehr, sehr etabliertes Beispiel, den Ötztaler Radmarathon. Klar, der findet in einem ganz anderen Umfeld statt, über die Pässe, die man fährt. Das ist natürlich ein Riesenerlebnis, der agiert auch international in der Vermarktung. Aber im Kleinen kann man das ja auch bei uns vor der Haustüre sehen, also der Alp Extrem. Tolle Veranstaltung und vom Setting her super ähnlich zu uns. Also es ist Schwäbische Alb, das ist vor allem getragen durch einen Verein, der da quasi das ganze Jahr wirklich mit Mann und Maus drauf hinarbeitet und der erfährt einen sehr hohen Zuspruch und der hat ein super treues Klientel. Mhm. Und wenn man und, sich.
Aber super hart.
Also der ist super hart. Also es
gibt, gibt natürlich verschiedene Distanzen, ja, muss man dazu sagen, aber in der haben immer mehr zugelegt, kann man sagen. Ja. Es gibt den 300er, glaube ich, ja, mit wie viel Höhenmeter?
Boah, ich glaube 6.000.
6.000.
Also das ist schon, also, wenn der Ochsenwanger Steige dann hoch muss. Also,
ja, ja. Das heißt, da scheint es einen Bedarf zu geben, ja, wirklich sich
also unsere Hypothese,
ordentlich
ja, unsere Hypothese
einen einzuschenken.
Ist, dass halt die Leute, also das Klientel, das dahin geht, neben dem Erlebnis, das man da haben kann, der Gemeinschaft, das man da haben kann, halt auch was eine gewisse Herausforderung sich stellen will, von der man dann erzählen kann, die man herzeigen kann. Das gehört ja irgendwie auch dazu, ja. Und wir dachten, das klingt gut. Ich finde, das passt auch zu uns als Market. Das passt auch dazu Alp. Das ist eine schroffe Angelegenheit. Und haben halt die Strecken so designt, dass wir halt mit 100 Kilometern einsteigen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber das ist wirklich, das sind die Versorgungsstationen liegen quasi ideal getaktet. Die Schwierigkeiten, was die Strecke betrifft, sind wirklich moderat. Die Höhenmeter sind in Ordnung. Also da kann man schon, wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat und die Sache gemächlich angeht, kann man das ganz, ganz locker schaffen und hat dann halt so, wäre unsere Idee, am nächsten Montag, wenn man da wieder ins Büro geht mit krummem Rücken und ich weiß nicht was, hat man dann halt was zu erzählen. Weil ein 100er, also da sind wir uns einig, das ist immer nur was anderes. Also wenn ich jetzt im Winter rausgehe und fahre eine Runde und sind halt 97, war es halt 97, muss ich niemandem erzählen, das wird auf Strava niemand kommentieren, das ist mir auch alles egal. Aber wenn es dann halt 103 sind, dann sagt man, das fühlt sich anders an. Und dann haben wir gesagt, okay, dann steigen wir das halt entsprechend. Wir gehen dann zu 150er als die mittlere Strecke, die ist schon okay. Ja. Aber die 200, die wir anbieten, die ist natürlich schon, also würde ich jetzt auch wahrscheinlich eher unruhig schlafen, wenn ich die morgen fahren müsste, weil das, also ich kenn die Strecke, ich bin sie im Ganzen noch gar nicht abgefahren, also wir waren zwar schon im Ostern, waren wir mal rumfahren mit den Jungs, aber das ist schon Kanten.
Wie war bisher die längste?
120.
Also von 120, was weniger ist als die mittlere, gibt es jetzt eine mittlere 150 plus die 200.
Also wir haben natürlich auch, also das war jetzt nicht nur eine Entscheidung, sich zu orientieren an anderen Veranstaltungen, sondern wir haben da ja knallhart auf die Anmeldezahlen geguckt und haben halt gesehen, die 40er, das war bei uns die Einstiegsstrecke, war nicht wirklich interessant. Ja. Und wir haben dann schon intern beinahe Wetten abgeschlossen, wie viel auf der 200er wohl antreten werden, aber momentan liegen wir so bei 15% Anmeldungsquote.
Wie viel?
15. Okay. Und das ist schon beachtlich. Also ich kenne so einige der Jungs, die sich jetzt schon angemeldet haben. Ich weiß, ob das die richtige Entscheidung bei denen ist, aber sie haben nur ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten, ob die wirklich wissen, was sie sich damit antun. Aber ich glaube, das ist schon ein Konzept, das funktionieren kann.
Wenn da jemand auf die 200er geraten ist, der dann unterwegs merkt, oh, das bringt mich jetzt gerade um, kann man da die auf die 150er abbiegen?
Ja, kannst abbiegen und wir werden sogar einen Besenwagen haben, der die dann noch einsammelt.
Okay. Ich finde es aber nicht okay, dass du den Björn hier verlaufenden Kameras bäscht. Also das ist echt, ich glaube, der schafft
unser
das.
Unser Fotografen Björn, ja.
Der genau, der Fotografen Björn mit der dicken Tasche auf dem Rücken, meint, für den wird es hart.
Bisschen schwächlich in den Waden.
Der kriegt ein E-Bike diesmal. Lustig finde ich aber, dass du mit deinem 55 Kilo Kampfgewicht hier sagst, du hast Angst vor den 200 Kilometern.
Ich mag nicht so lang fahren. Deshalb so um die 10 Stunden. Das, und da würde ich sagen, dass wenn du einen 20er Schnitt da fahren willst, dann musst du schon ein bisschen ranhalten. Ja. Und wir haben ja dieses Jahr, wir haben ja immer Guides am Start. Also wir sagen so, das bisschen das Motto der Veranstaltung ist, es ist schon herausfordernd, aber wir lassen dich nirgends irgendwie alleine. Also das sind erstmal so profane Dinge, wie die Strecken sind komplett ausgeschildert und wir haben wirklich coole Versorgungsstationen. Wir sind ja ursprünglich mal angetreten, haben gesagt, da gibt es nie Energiegels und Riegel und so ein Zeug, sondern da gibt es halt irgendwie vernünftige Backwaren und da kriegt man sogar ein kaltes Bier, wenn man will. Und es gibt irgendwie einen Espresso aus dem Siebträger. Das wird alles beibehalten. Aber wenn es jetzt halt 200 werden, ja, da muss man halt, gibt es ein doppeltes Bier und einen Schnaps. Aber da wird jetzt halt auch Energieriegel geben, weil das wirst du sonst, glaube ich, kaum bewältigen können. Und wir haben auch dann, wollte ich noch zu sagen, also die Guides, da haben wir dann jetzt auf dem langen Kanten haben wir auch zwei Ex-Straßenprofis, Simon Geschke kommt und dann kann man sich da, also wenn man wirklich ambitioniert ist, kann man sich mit den Jungs dann auch noch ein bisschen betteln.
Aber oder ziehen lassen.
Ja.
Interessant, deine 100 Kilometer These, die du aufgestellt hast, die würde ich tatsächlich voll unterstreichen. Das ist schon eine besondere Marke und gerade im Gravel-Bereich und wo wir merken, dass ja sehr, sehr viele Menschen immer noch neu in den Sport reingekommen sind, die vielleicht nicht vom Rennrad kommen, die vielleicht diese Distanz noch nicht kennen und wo wir auch bei Diskussionen auf Social Media, in unseren Gruppen, auch mal in Leserbriefen immer wieder merken, da haben viele Menschen gehörigen Respekt vor und sind mega stolz drauf, wenn sie das mal geschafft haben. Ich habe meinen ersten 100er hinter mir, von daher ist das, glaube ich, schon was Besonderes, ja.
Ja, und aber das Gleiche gilt dann ja auch für die etwas ambitionierteren, dann eben für den 200er vermutlich.
Also, wie gesagt, also wenn jetzt der Felix, ich weiß nicht, wo er startet dieses Jahr, wenn du da kommst und sagst, hey, 200 Gravel, 3.500 Höhenmeter, also wenn einer so ein bisschen sich auskennt, dann würde ich sagen, Hut ab. Also
ich bin ja damals die 120 gefahren und muss sagen, da gab es ja auch schon einige, den ein oder anderen Höhenmeter.
Ja.
Und das war schon, also da war ich am Ende schon müde.
Ja, so ist es, so soll es ja auch sein. Und wir wollen dann halt sicherstellen, also wenn dann die Leute wirklich müde ins Ziel kommen, was ist dann leider halt so der nominell längste Anstieg, ich würde nicht sagen das schwierigste, ja. Das ist halt der Schlussanstieg.
Der Schluss, ja, also Bergankunft.
Ist Bergankunft und da werden wir die Leute natürlich schon gebührend feiern. Also ich sage es jetzt mal ganz flapsig, da wird dem einen oder anderen schon ein Ei aus der Hose fallen, wenn der da ins Ziel kommt. Also dass wirklich jeder, der da hundemüde kaputt ankommt, nochmal maximales Adrenalin kriegt.
Bin ich gespannt. Ihr hattet auch immer Party und so Rahmenprogramm drumherum. Das war ja auch so ein bisschen das, was ich in der Anmoderation hatte. Hm. Gibt es dieses Jahr auch noch?
Nein. Geht weg.
Okay.
Mit
Bühnenmusik,
Live-Musik. Genau, war Live-Musik, war Bar. War gut, Felix, letztes Jahr.
Hat gut funktioniert, ja.
Hat prima funktioniert bei uns beiden. Das war so, das war eine recht kontrovers diskutierte Entscheidung, weil wir schon eigentlich so das als Gesamtabrundung des Events mochten, aber halt gesagt haben, also wenn jetzt, egal welche Strecke man gefahren ist, ja, also 100, 150 oder 200, wenn du ins Ziel kommst, ich glaube nicht, dass da noch viele bis nachts um 11 die Kuh fliegen lassen werden, ja. Sondern da ist dann schon der Fokus ein anderer. Mhm. Ja. Da ist dann schon noch gemütliches Beisammensein. Wir haben da einen guten Gastronomen, da wird es was Leckeres zu essen geben. Wenn einer dann ein Bierchen vom Fass trinken will, dann wird er es auch kriegen. Aber dass dann halt irgendwie der Abend zu gebührender Stunde einfach ausklingt. Mhm. Ich hätte gesagt, also wenn so eine Veranstaltung mal größer wird, auch im Sinne von Mehrtägigkeit, könnten wir über sowas nachdenken, aber im jetzigen Format glaube ich es nicht. Also auch da wieder vielleicht das Beispiel des Ötztalers oder auch des Alpextrems hernehmend, da ist abends auch nichts mehr. Mhm. Also beim Ötztaler sitzt man halt dann ein bisschen rum und dann gehen aber alle heim, weil die halt auch alle völlig im Eimer sind.
Was ich ganz spannend finde, tatsächlich, es wird in diesem Jahr die dritte Auflage geben, der Gravel Tour. Das heißt, ihr habt 2023 damit angefangen. Du hast aber gerade gesagt, so richtig Feuer gefangen für das Thema Gravel hast du erst im letzten Jahr. Wieso hast du dann im vorletzten Jahr schon ein Event veranstaltet?
Naja, weil ich ja auch noch eine Firma habe und die muss ja auch von was leben. Und wir als Firma, im Prinzip ist ja ein Firmen-Event, ein Firmen-Marketing-Event. Ja. Wir haben uns überlegt, naja, was machen wir? Wir sind klein, gehen wir jetzt auf ein anderes Event und stellen uns halt da in die Expo, haben wir ja auch schon gemacht. Das war aber meistens ziemlich ernüchternd, weil da halt so viele andere rumstehen. Also da ist es halt super schwer, sich zu differenzieren und eine Aufmerksamkeit in Richtung des Publikums zu generieren. Und dann haben wir gesagt, naja, also das Thema Gravel, das passt grundsätzlich zu uns, auch wenn bei mir noch nicht die vollste Überzeugung da war, aber es machte irgendwie für die Firma Sinn. Weil es hat auch ein breites Publikum. Es wächst, es so, das wissen wir selber. Es im Bio-Bereich, Bike-Bereich, wenn wir unter uns sind, das Einzige, was wächst. Oder? Road stagniert, Mountainbike leider geht nicht im Bach runter, aber halt schwierig, also ohne E-Antrieb. Und das ist halt ein wachsendes Feld und mit dem muss man sich halt auseinandersetzen. Und so sind wir halt dazugekommen. und haben gesagt, dann machen wir unsere eigene Veranstaltung. Haben mit den lokalen Vereinen gesprochen, die waren dabei. Mhm. Und dann sind wir uns eingegangen.
Das heißt, die Organisation, wenn wir da mal drüber sprechen, was da alles so dahinter steckt, die teilt ihr euch mit dem lokalen Sportverein? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und wie umfangreich ist das, was ihr da rein investieren müsst an Zeit und Aufwand?
Ja, es ist natürlich am Anfang, war das natürlich eine schöne Idee. Und dann wird man natürlich überrascht, wie viele Türchen man aufmachen muss und wie viele Klinken man putzen muss, damit das Ding funktioniert. Wobei wir also tatsächlich überrascht waren, wie offen die Türen bei den Partnern waren. Also jetzt nicht die Vereine, die waren natürlich auch gleich dabei. Die kannte man, ist der Heimatverein. Ja, da sagt man, komm Jungs, also jetzt pack mal halt mit an und dann geht das schon. Ja. Aber auch die Bereitschaft, also der Partner des Bäckers, der Backhaus Mal, die machen halt bei uns verschiedene Filialen. Es ist aber wirklich ein super ordentlicher Laden. Da gingen überall die Türen auf. Mhm. Die haben gesagt, okay, also Kohle gibt es keine. Aber haben wir gesagt, das ist uns egal. Ja, wir brauchen halt einfach Naturalien. Das war prima. Die ganzen Behördengänge, die man halt machen muss, auch wenn es jetzt nur eine RTF ist, also ein Rennen wäre ehrlich gesagt unmöglich zu organisieren, das ist keine Chance. Aber selbst eine RTF erfordert halt viele Behördengänge und man lernt dann halt, was die obere Naturschutzbehörde ist und was die untere Naturschutzbehörde ist und was dann die einzelnen Gemeinden noch zuzusagen haben und was der Forst dazu zu sagen hat. Also das ist schon verrückt, aber das ist halt so ein Lerneffekt, der dann bei wiederholter Veranstaltung einfach für eine gewisse Effizienz sorgt. Jetzt hat man halt eine große Excel-Liste, die arbeitet man ab. Das ist völlig in Ordnung und für uns ist es ja das halt auch ein Online-Geschäft. Man hat eine Plattform, da buchen Menschen die Geldflüsse, das können wir alles organisieren. Das ist jetzt für uns kein großes Ding. Ein bisschen Werbung machen, hier sitzen, das ist normales Business. Ja, von dem her geht das schon so mit nebenher und würde aber halt ohne, wie gesagt, die helfenden Hände, die dahinter stecken, auch in der Vorbereitung, also wirklich das Doing, Strecke ausschildern, am Eventplatz auf- und abbauen, Rennbüro machen, das ging halt niemals. Ja. Und das sind halt dann die örtlichen Vereine wirklich Gold wert. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wie halt immer, man ist dann doch überrascht, wie viel es wird. Aber wenn man dann einen Strich drunter zieht, kann man schon sagen, also wenn man es jetzt als wiederum herunterbricht, als eine Marketingveranstaltung für uns, ist das ein durchaus gerechtfertigter Aufwand, würde ich sagen.
Und was man natürlich sagen kann, ich habe ja selber auch schon einige Gravel-Events organisiert, ihr scheffelt einfach Kohle ohne Ende damit. Ne? Also man macht richtig Geld.
Ich nehme an, du hast eine Ferrari vor der Tür gesehen, also klar, logisch. Aber auch da wieder vielleicht, um da einzuhaken. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen was uns differenziert. Wir sind jetzt kein kommerzieller Eventveranstalter. Für uns ist nicht wichtig, dass wir einen Gewinn erzielen, wenn wir die Vereine mit einem gewissen Obolus versehen können. Ja? Und wenn dann bei uns nachher also cashmäßig, klar, ich weiß, das ist dann vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber wenn bei uns cashmäßig eine schwarze Null steht, ist das völlig in Ordnung. Ja. Also ich zähle meinen Aufwand nicht, sondern den muss ich ja sonst irgendjemand, wenn ich eine Marketingaktion fahre, muss ich denen halt einen Cash geben. So arbeite ich halt dafür. Und das ermöglicht uns halt, dass wir halt auch ein schwäbisch vernünftiges Preisniveau haben können bei der Veranstaltung. Ich finde, mittlerweile sind halt Veranstaltungen schon wahnsinnig teuer geworden. Ich kann verstehen, warum die so teuer sind. Das ist auch richtig, weil klar, wenn da ein kommerzieller Veranstalter dahinter steht, das ist ein Riesenapparat, der da halt irgendwie gefüttert werden muss, damit das funktioniert. Mhm. Und das müssen wir jetzt halt in dem Fall nicht.
Butter bei die Fische, was kostet die 200er Runde?
Momentan bis 31.03. Frühbucher 60 Euro. Und ich denke, mei, da kannst du dir den Ranzen vollschlagen an jeder Versorgungsstation. Du kannst aus der Rocket 10 Espressi trinken. Also das Unlimited. Also das ist schon ein Deal. Du kommst ins Ziel, da steht Hans-Grohe Duschtruck. Da gibt es einen Kircher
Waschpark. Der ist grandios.
Da gibt's, also du bist rundum versorgt. Ja, und das ist... Wie gesagt, ich war schon bei den anderen Veranstaltungen, ich will die nicht bashen. Wie gesagt, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist alles gar nicht so einfach. Wir haben jetzt halt den Luxus, dass wir da kein Geld damit verdienen müssen. Und dementsprechend sagen wir halt, wir können eine vernünftige Anmeldegebühr haben und können die einfach maximal den Leuten zugutekommen lassen. So.
Und wie viel ist jetzt, also ich habe das ja gerade ernst gemeint, viel Geld lässt sich mit Gravel-Events wirklich nur sehr, sehr schwer verdienen, wenn überhaupt. Du hast vorhin erzählt davon, wie toll es für dich persönlich ist, mit dem Gravel-Bike über die Alp zu fahren. Wie viel ist auch hier dabei, ich will den Leuten zeigen, wie toll das in meiner Heimat ist?
Ja, schon maximal, weil ich meine, da gibt es ja ganz blöde Sprüchen, was die Alpbewohner betrifft, die würden alle auf Höhlen wohnen und da kämen nur Krankheiten von der Alp. Also der Moritz kennt das wahrscheinlich. und dabei ist es, das haben wir jetzt auch gesehen, als Feedback von den Leuten, die jetzt von weiters weg auf die Alp kamen, wo gesagt haben, hey, das ist eigentlich ein cooler Naturraum. Mhm. Also als die dann durchs obere Donautal fuhren, sage ich, das kann ja nicht sein, also dass das eigentlich so quasi vor der Haustür solche Möglichkeiten gibt. Und also ich stehe dazu, ich komme von der Alp, das ist super und ich bin da auch, wenn du so willst, ein Alp-Patriot und ist mittlerweile auf der Alp halt auch nicht mehr ganz so einfach, weil Industrie fand einen Wandel statt, der jetzt halt zu gewissen Brachen geführt hat. Also es ist nicht mehr, sage ich mal, die wirtschaftlich stärkste Region hier in Baden-Württemberg. Und da kann man, wenn man so ein touristisches, ich nenne es jetzt mal kleines Highlight hat, ja, das auch verträglich in den Naturraum zu integrieren ist, kann man schon pushen. Weil wir haben immer noch, als wir früher Mountainbike gefahren haben, gesagt, hey, das ist eigentlich Perlen vor die Säue, es geht am Alp drauf, also die Kante, die abbricht, da könnte man unglaubliche Trails bauen. Ja, aber jetzt fangen wir an, Trails zu bauen, da kommt ein Privatwaldbesitzer, dann kommt wieder die Stadt, dann kommt die Gemeinde, dann gibt es die 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg. Also es ist furchtbar, das kriegst du nicht durch. Auf Forststraßen, sage ich jetzt mal, Leute fahren zu lassen, ja, das ist relativ unproblematisch. So. Und deshalb bin ich da schon einer, der sagt, ja, das ist cool und die Leute sollen mal herkommen. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen was, einfach ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich will auch nicht, dass da eine Massenbewegung entsteht, weil man sieht es bei uns im Kleinen, die Stadt Albstadt hat ein schönes Vermarktungskonzept für Wanderwege gemacht. Das führt jetzt da dazu, dass an den Hotspots, beziehungsweise an den Parkplätzen, die dann zu den Hotspots führen, halt am Wochenende alles voll steht mit Autos aus Tübingen, Stuttgart, Esslingen. Und das ist dann teilweise auch nervig, wenn man da, früher konnte man da in Ruhe Fahrrad fahren und jetzt sind da überall so komische Wanderer aus den Ballungszentren. Aber fair enough, das haben die gut gemacht und das tut der Region gut, wenn da 2-3 Euro einfach hängen bleiben.
Was ist der Teil an der Organisation, wo du sagst, boah, den brauche ich echt gar nicht?
Die Behördengänge. Also die sind wirklich, das ist schon, aber das, ja, ich würde wahrscheinlich heute zu weit führen, das ist halt eine große bürokratische Maschine, die nach ihren eigenen Regeln tickt. So, und die sind halt, da muss man halt einfach klug agieren und muss halt sagen, okay, was ist denn der Mehrwert, wenn man gewisse Dinge zum Beispiel bei der Streckenlegung macht oder nicht macht? Wie viel wert ist es, das dafür zu kämpfen? Vor allem, wenn man auch sagt, okay, man will auch so eine Veranstaltung nachhaltig etablieren. Mhm. Und das war unser Ziel. Also es war jetzt zum Beispiel für dieses Jahr so, wir waren im Austausch mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Sigmaringen, die halt die Obhut über das obere Donautal haben. Das ist wirklich ein schützenswerter Naturraum. Da gehe ich voll mit. Und die haben gesagt, okay, also ihr könnt gern dort fahren, aber wir müssen einfach zusehen, auch ob der vielen Anfragen, die wir von außen für andere Veranstaltungen bekommen, dass wir halt eine Teilnehmerbeschränkung einführen. Und die ist fix. Und wenn ihr mit der leben könnt, dann können wir das gerne machen, ohne Probleme. Wenn nicht, müssen wir halt eine andere Strecke konzipieren. Und auch da haben wir dann gesagt, okay, das war eine klare Aussage. Da müssen wir jetzt halt einfach schlussendlich zusehen, dass wir das obere Donautal vermeiden. Also wir haben jetzt natürlich coole andere Passagen ergänzt, ohne Zweifel, aber das sind halt so Dinge, mit denen muss man halt dann einfach leben zu lernen. Das war am Anfang schwierig, weil wir auch dachten, hey komm, wir bringen jetzt hier eine geile Veranstaltung in einen strukturschwachen Raum, da müssten eigentlich alle Türen aufgehen. So ist es nicht. Ja, das ist, aber das ist auch ein Learning. Und dennoch, also das war dann wirklich jetzt in Summe höchst kooperativ. Die Stellen haben alle funktioniert, aber das ist schon viel Arbeit.
Aber es ist ja wie im wahren Leben, wer freut sich schon über Behördengänge? Das kommt ja doch eher selten vor.
Sicherlich, aber wie gesagt, vielleicht waren wir da auch naiv und sagten, hey, wir haben jetzt hier ein geiles Ding, das bringt ja euch allen was. Dem ist nicht so. Ja. Also da gehen jetzt nicht automatisch die Türen deswegen auf. Also man kann sich nicht beschweren, das hat insgesamt schon gut funktioniert. Aber das ist schon immer wieder eine Herausforderung.
Wir haben jetzt beobachtet oder darüber gesprochen, dass in die Gravel-Szene so ein bisschen der kompetitive Charakter mehr und mehr Einzug hält. Würdet ihr sagen, da ihr ja beide auch Straße fahrt, dass der entspannte Charakter vom Gravel teilweise auch Einzug gehalten hat auf der Straße? Oder sind so die Straßenevents in ihrer Art und Weise, wie sie lange bestanden haben, schon auch gleich geblieben?
Du zuerst?
Ich bin so sehr auf die Gravel-Schiene fokussiert in den letzten Jahren. Mhm. Ich kann da wenig zu sagen, habe ich wenig wahrgenommen tatsächlich.
Also ein Lizenzstraßenrennen bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Da wissen wir alle, das geht schon ab. Also wo ich, mein letztes, wenn man so will, Straßenevent, das ich gemacht habe, war vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, mal in Ötztaler. Und das fand ich eher unangenehm. Also auch wenn das ja eigentlich eine Breitenveranstaltung ist oder mit, was sind da Teilnehmer, 5.000, 6.000?
In ja, 4.000.
Oder 4.000, ja. Ich weiß es nicht. Also allein dieser erste Streckenabschnitt bis runter ans Kütai, das ist grauenhaft. Ja. Also das, und also ich, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht jemand, der es nicht gewohnt ist oder früher gewohnt war, in 150-Mann-Feldern, aber richtig schneller Fahrrad zu fahren. Da fand ich, da ist halt so ein übersteigerter Ehrgeiz da, wo die Leute dann, die es auch gar nicht können, leider.
Also das ist eher der Punkt.
Ich will gar nicht, ich will die auch gar nicht bashen, irgendwie die Leute, aber das erfordert halt natürlich auch Übung. Und die Übung hast du ja normal. Die kannst du ja nicht kriegen. Wenn du halt so ein Normalo, so ein Hobbyist bist, der halt viel trainiert wegen mir, der kann halt schnell einen Berg hochfahren, aber der ist jetzt nicht zwingend gewohnt, in einer großen Gruppe mit 70 einen Berg runter zu kacheln. Und was da dann da teilweise abgeht, das ist, also das finde ich eher erschreckend. Ja, also das fand ich unangenehm. Also habe ich dann auch gesagt, werde ich mir nicht mehr antun. Also da fahre ich lieber mit ein paar Jungs, wenn ich weiß, Wetter ist gut, im Juli da runter nach Sölden und fahre die Runde halt so, weil dann trinke ich vorm Timmisjoch nur einen Kaffee und esse einen Teller Pasta, dann fahre ich dann nicht irgendwie Schlangenlinien hoch, weil da zieht es mir halt immer einen Stecker. und gut.
Das geht mir allerdings auch bei manchen Bikepacking-Rennen so. Zurückzukommen auf deine Frage ganz interessant finde, ist, ich habe das Gefühl zumindest, dass man zumindest in manchen Vereinen lockerer geworden ist durch diese Gravel-Erfahrungen, die auch viele gesammelt haben, dass man angefangen hat zu sagen, okay, wir wollen da auch selber Events machen und dass das wiederum auch abfärbt, wahrscheinlich auf die Straße. Das schon.
Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel im Breitensport, RTF ist ja halt auch immer diesen geselligen Teil dann schon gehabt. Das ändert sich halt in dem Sinne nicht. Mein Eindruck ist, dass vor allen Dingen diese Rennrad-Communities, die neu dazugekommen sind in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, weil vorher war es ja, entweder fährt man alleine oder man fährt im Verein. Ja. Aber es gibt ja ganz neue, ich nenne es mal Organisationsformen oder Gemeinschaftsformen des Rennradfahrens und da gerade bei diesen neueren Gruppierungen, nenne ich es mal, dass da auch ganz neue Formen des Eventcharakters dann auch sich entwickeln.
Ja, das stimmt. Wobei ich da auch mal interessant fände, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, denn im Prinzip geht das ja dann auch doch genau in diese Richtung. Man will kein Verein sein, aber eigentlich geht es ja irgendwann, wenn du wächst, doch in diese Richtung und dann fängt man vielleicht auch an, mal seine eigenen Events zu machen, weil man hat eine coole Idee und so kommt das dann ja doch auch alles wieder zusammen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Was mich noch interessieren würde, Stefan, wie du das wahrnimmst, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, dass es immer mehr Events gibt. Ich erinnere mich, das fand ich eigentlich auch aus redaktioneller Ebene sehr entspannt eigentlich in den Anfangsjahren. Da hattest du 3-4 Events im Jahr. Wenn du die gecovert hast, dann war es gut und du konntest, ach schön. Mittlerweile hast du mehrere Events an jedem Wochenende in Deutschland, in Europa. Du kannst das alles gar nicht wahrnehmen. Also es ist kompletter Overkill, wo zumindest mein Hirn längst nicht mehr mitkommt. Wie nimmst du als Veranstalter auch die Konkurrenzsituation wahr in Deutschland? Ist das eher was, was euch hilft, oder ist das vielleicht auch ein Problem, weil es gibt zu viel Auswahl?
Also ich glaube, im Gravel ist es nicht, ist es noch kein Problem. Also im Gravel ist eher so, also ich sehe es positiv, weil es sorgt dafür, dass da eine Plattform entsteht. Es wird kommuniziert, es wird für Leute zugänglich, es wird bekannt. Und ich glaube, das hilft momentan noch allen. Und ich glaube auch, dass es jetzt gerade halt schon viele Events gibt, die es auch wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht mehr geben wird. Weil man braucht schon ein gewisses Durchhaltevermögen und man muss es auch wollen. So wie ich vorhin sagte, also es geht dann schon ein ganz schöner Blumenstrauß an Themen auf, die man da irgendwie abzuhandeln hat. Und ich glaube, da verschätzen sich schon viele. Ja, die kriegen es dann doch nicht gestemmt. Also das wird sich jetzt, glaube ich, einfach mal ein bisschen sortieren. Da wird es viele Pilze geben. Und dann wird sich da halt eine gewisse Struktur herausbilden. Da wird es sicherlich hochkompetitive Rennen geben, dann glaube ich auch, dass es sowas geben wird, so vielleicht eine Stufe drunter, so eine Renngeschichte, die die heutigen Bike-Marathons ablöst. Weil ich glaube, die gehen vollends kaputt. Weil
da merkt man ja teilweise auch schon, dass die wiederum dann in ihre Gravel-Formate anbieten.
Genau, genau. Aber das schaffen sie nicht so wirklich, weil sie halt irgendwie historisch als Mountainbike-Veranstaltungen irgendwie verankert sind. Also das gab es zum Beispiel, das ist ja bei uns in der Nähe, der Singener Bike-Marathon. Der hat den Gravel angeboten. Was waren es Teilnehmer? War es nicht wert, das mit anzubieten? Deshalb, also ich glaube, da wird eine Verschiebung stattfinden und dann wird es halt diese Freizeit-Events geben. Und das wird sich regulieren, das ist Angebot und Nachfrage. Und jetzt ist jetzt nicht jeder in der Luxussituation, wo sagen zu können, okay, wenn es eine schwarze Null ist, ist es recht. Also wenn da halt jemand dahinter steht, der damit Geld verdienen muss, dann wird der sehr schnell mit dem spitzen Bleistift rechnen.
Ja.
Und ja, das ist richtig jetzt gerade, ja, will das natürlich jeder machen. Das Thema ist en vogue, zu Recht. Und dann wird sich's wieder sortieren.
Gleichzeitig haben wir natürlich eine sehr bewegte Marktsituation, wo jetzt auch die Sponsoren nicht unbedingt Schlange stehen. Ne? Also das macht es gerade ja auch nicht für jeden Veranstalter einfach.
Sicherlich, ja, klar. Also wenn die Veranstalter, die darauf angewiesen sind, für die klassischen Werbeformen einen monetären Beitrag zu kriegen, die tun sich mit Sicherheit gerade schwer. Wobei auch da wiederum glaube ich, oder meine ich zu glauben, dass die Industrie jetzt in so einem Wachstumsfeld schon noch ein bisschen freigiebiger agiert. Ja, als wie jetzt, wenn du jetzt kommst und sagst, du willst den nächsten Mountainbike-Marathon machen oder ich will jetzt hier ein CC-Event machen, das ist ziemlich durch.
Ja, das sieht man ja auch bei euch in Albstadt tatsächlich, wo ja lange der UCI-Weltcup in Deutschland stattgefunden hat, den es leider auch nicht mehr gibt mittlerweile. Ja.
Wobei man da sagen muss, das ist einfach eine klassisch wirtschaftliche Betrachtung der Stadt gewesen und meiner Meinung nach auch richtig, weil das UCI-Event kostet halt richtig Geld und wenn man dann am Ende des Tages unter die Rechnung einen Strich macht, dann muss man halt einfach sagen, das war schon kein gutes Geschäft. Als wenn man jetzt im Stadtmarketing sitzt.
Aber es war immer sehr schön anzusehen.
Ja, nee, also tolles Event. Also
habe ich Mathieu van der Poel fahren sehen, das war schon
cool. Nee, also mega. Also wenn man da hinten im Bullentäle in dieser Freiluft-Gladiatoren-Arena saß und die Leute sind da diesen Hang runtergeregnet, das war schon verrückt gut. Also ohne Zweifel. Also ein geiles Event. Schade, dass es nicht mehr ist, aber es ist halt ein wahnsinniges Spezialistentum geworden im CC. Das ist kaum mehr vermittelbar für normale Leute. Also ich kann schon mal ein Bike fahren, aber das Ding da runter, klar, da fahre ich halt mit meinem Fully gemütlich mit 2-4er Reifen und Dropperstütze und die holpern da kurz mit dem Hardtail runter, weil die Strecke ja nicht hart genug ist. Also das ist dann schon nicht so.
Könnt ihr eure Strecke ja da langlegen?
Wäre eine Möglichkeit, so als Highlight-Abstecher.
Also ich durfte das einmal fahren. Ich war sehr überrascht davon, was auf so einem Cross-Country Rennkurs für fahrtechnisches Können vorausgesetzt wird. Also das war Wahnsinn. Ja.
Qualifier-Event bist du gefahren im letzten Jahr. Was sind Eventformate, wahrscheinlich neben dem eigenen, wo du dir vorstellen könntest, dieses Jahr zu starten?
Dieses Jahr habe ich meiner Frau versprochen, mache ich gar nichts. Das werde ich einhalten. Was mich tatsächlich reizt, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass das eigentlich ist völlig unreal, also überhaupt nicht rational. Und das ist bestimmt auch eine Riesenplackerei und man wird es verfluchen, wenn man dort ist, ist schon das Unbound. Also wenn man sich diese Berichterstattung anguckt, wenn man so ein bisschen aus dem Wettkampfsport kommt, dann denkt man so, nein, wäre schon eine geile Nummer. Auch wenn es dann, wenn man mit einem Stöckchen den Track aus
dem Reifen rauspult. Genau, dass es schon ein paar Tage geregnet hat.
Selbst dann wäre das schon was mich reizen würde. Auch weil halt natürlich klar, da kommt es ja her, die Szene, die ist fest, die ist fix, die hat sich etabliert. Klar, die geht jetzt, was jetzt Technik, Materialtechnik irgendwie angeht, entwickelt sich noch weiter, das hat sich auch schnell entwickelt. Das würde mich jetzt aber gar nicht so interessieren, sondern einfach mal so den Vibe da mitzubekommen, da über die Weiten des amerikanischen Kontinents zu ziehen. Das wäre schon ganz, ganz geil.
Also was self-supported, 700 Kilometer lang, 1000 Kilometer lang, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sind ja auch Events, die in der Gravel-Szene auch ganz große Beliebtheit sich erfreuen. Wäre das was für dich?
Also da kann ich jetzt nur, also wie soll ich sagen, wir haben bei uns in der Firma haben einige Tester, die machen solche Dinge. Und wenn ich dann mit denen rede, dann ist das, also bevor ich mit denen rede, denke ich immer, naja, das klingt schon irgendwie interessant, also das ist so ein letztes Abenteuer vielleicht, also einem Kleinen, das man jetzt so als Schreibtischtäter machen kann. Aber wenn ich dann mir anhöre, was die da so tun entlang des Weges, nee. Also im Jahr denke ich da bestimmt 10-mal drüber nach, aber ich werde das nicht machen. Das ist einfach, das ist zu viel Selbstaufgabe für zu wenig. Also da ähnlich jetzt zu dem Beispiel, was ich vorhin gemacht habe zum Ötztaler. Nee, dann fahre ich lieber ein paar Jungs dahin, dann nehmen wir uns Zeit und dann fahren wir halt die 240 oder was es sind und haben dann einen guten Tag, sind auch müde, aber dann gehen wir abends wieder nach Hause oder sind im Hotel, trinken dann ein Bier und schön ist es. Also ich finde so ein bisschen Rest Zivilisation beim Radfahren finde ich persönlich, da kann man jetzt drüber streiten, kann man sagen, der Wolf ist ein Weichei, aber das ist mir egal. Ich bevorzuge das. Also ich finde es so ganz, ganz übel im Straßengraben schlafen und im Bushäuschen und ich weiß nicht was alles oder bei.
Da hat ja hier in einem Videopodcast der Kollege Tom Terbeck von uns ein Loblied drauf gesungen, wie man sich über ein Bushäuschen mit geschlossenem Dach, wo es nicht reinregnet, freuen kann.
Ja, wir haben auch Jungs, also, kommt, sagt, er ist geilste bei Paris, Brest, Paris ist halt, da kommst du an irgendein Ortchen und dann liegen da schon alle und dann ist da hier eine Bankfiliale und haha, da liegen sie drin wie die Fischstäbchen. Ja, sorry, also nee, ich kann dem nichts abgewinnen.
Aber der Wolf ist halt auch ein Weichei, ne?
So sieht's aus. Das ist halt so, da stehe ich zu fertig.
Aber Bikepacking generell, ist das ein Thema für dich, wo du Lust drauf hättest?
Ja, das mache ich. Also das mache ich mit der Familie. Ja, die Kinder sind noch relativ klein, die sind 6 und dann demnächst 9 und die haben halt Nachläufer. Der Papa hat dann halt das ganze Gepäck am Rad, das fährt sich dann halt wie so ein Ozeandampfer und dann fahren wir da aber halt gemütlich hier durch Deutschland, wir waren schon in Kroatien, Italien und haben ein Zeltchen dabei und dann ist das so ein Familienerlebnis. Das finde ich schon cool. Also das ist auch, weil da ist es so, aber das kennt ihr ja wahrscheinlich, man hat halt wirklich vergleichsweise wenig dabei, also im Vergleich zum normalen Urlaub, hat halt so einen Restkomfort, man hat halt sein Zelt und hat seinen Schlafsack und seine ISO, aber so viel mehr ist es gar nicht. Aber das reicht dann schon und das ist immer wieder für mich erstaunlich, also was es für ein schönes Erlebnis ist, was es für alle Beteiligten, also nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder bietet. Also das finde ich schon, Bikepacking so mit so einem Restkomfort. Wir gehen dann manchmal auch hin und sagen, okay, jetzt Campingplatz zu blöd, dann nimmt man halt auf dem Weg mal kurz eine Ferienwohnung, die Kinder freuen sich todesmäßig, glotzen dann ein bisschen Fernsehen und dann ist es auch cool. Ja? So, mhm. Also, aber ohne das halt, ich finde, wenn das ja. zu gezwungen ist, also entweder durch sich selbst, man kann sich ja selber reinzwingen, oder man kann natürlich sagen, okay, ich nehme halt eine Route, die einen dazu zwingt. Ja? Das würde ich mir jetzt als Weichei nicht geben aber wollen.
Das ist ja genau, was du gerade sagst, wieder dieser ursprüngliche Gravel-Spirit, dieses alles kann und nichts muss. Ne? Mhm. Heute schlafe ich vielleicht in der Bushaltestelle und morgen gehe ich aber ins Fünf-Sterne-Hotel. So.
Genau. Ja. So, und das guckt dich irgendwie, und da bist halt, das guckt dich irgendwie keiner komisch an. Das finde ich schon, das ist noch das Nette an der Gravel-Szene. Ja? Wenn du jetzt hier am Sonntagmorgen dich beim Viezenwaschen nicht triffst in Stuttgart und dann die ganzen Jungs kommen und Mädels mit allem Equipment, das es auf dieser Welt gibt, und du kommst halt so wie jetzt, vielleicht auch manche Leute beim Gravel-Event, die sind halt nur Einsteiger, die haben halt vielleicht nicht genau das angesagte Equipment, ja? Dann ist es halt beim Gravel heutzutage noch einfacher. Da wirst du nicht irgendwie in ein Töpfchen getan, sondern darf jeder mal mitmachen. Mhm. Das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe, auch qua Ausrüstung, also das Fahrrad selber, kann jeder mitmachen. Mhm. Also jeder, der Fahrrad fahren kann, kann mitmachen.
Das ist genau das Schöne. Und das fand ich tatsächlich letztes Jahr auch sehr, sehr schön bei eurem Event, bei der Gravel-Tour, dass du da Menschen gesehen hast, die mit ihrem 5-6 Jahre alten Gravel-Bike da waren oder die vielleicht sogar auch, ich kann mich in ein Gespräch mit einem Mann erinnern, der mit seinem Trekkingrad da einfach ankam. Mhm. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren und hier mal mitfahren. Hat Spaß gemacht. Mhm. Der war auch nicht viel langsamer als ich.
Weil jetzt schon zweimal das Stichwort Weichei fiel. Felix, was hast du denn in diesem Jahr vor?
Können wir eine kurze Pause machen? also, was mich reizt, sind tatsächlich eher so diese Wochenend-Events. Ich habe gerade von Mallorca erzählt. Eines meiner ersten großen Events war das Border Bash Bohemia. Wo du halt wirklich ein schönes Wochenende hast, wo du dir jeden Tag Streckenlängen aussuchen kannst und auch mal sagen kannst, okay, ich will jetzt die 180 fahren, und dann merkst du aber irgendwie vielleicht nach der zweiten Verpflegung, das ist vielleicht, wenn es doch nur die 120, und das ist dann aber auch gut. Also eher sowas in die Richtung. Was ich gerne machen würde, das steht schon sehr, sehr lange auf meinem Zettel und ich habe es auch fest geplant, ist Tuscany Trail. Mhm. Steht gerade wieder ein bisschen in den Sternen, ob es wirklich klappt, aber ich würde es sehr, sehr gerne machen, dann auch mit Bikepacking und vielleicht auch mit der Bushaltestelle, wer weiß.
Also Tuscany Trail, für die es jetzt nicht wissen, auch mehrere hundert Kilometer auf vergleichsweise unschönem Untergrund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, es ist sehr, sehr gemischt.
Genau. Durch die Toskana.
Manchmal schon auch eher Mountainbike-mäßig sind es, ich glaube, 600 Kilometer durch die Toskana im Mai. Genau, also das kann, glaube ich, sehr, sehr schön werden. Wettertechnisch ist es, glaube ich, mittlerweile eines der größten Bikepacking-Events Europas und auch wirklich Kult. Also eigentlich bin ich viel zu spät, aber ich möchte es einmal erleben. Mhm. Und was ich in diesem Jahr tatsächlich machen werde zum ersten Mal, ist zum Trucker gehen. Mhm. Ich werde zwar nur die 100 Kilometer da fahren, aber 100 Kilometer reicht ja, ne? Das ist ja die magische Grenze. Aber da geht es natürlich auch vor allem darum, dieses Happening mal mitzuerleben, mal zu sehen, was bei Europas größtem Gravel-Event, was ja so ein bisschen als das Anbauen Europas gehypt wird, eigentlich so abgeht.
Vielleicht entlarve ich mich jetzt als absolut unwissend, aber Trucker war das in Girona in Katalonien.
Trucker ist Girona, genau.
Oh, Glück gehabt.
Ja. Anfang Mai. Mhm.
Ja. Aus der Gravelbike-Redaktion, was gibt es da noch an Tipps, an Geheimtipps für Events? Was würdest du da sagen, wo sollte man mal seine Nase in den Wind gehalten haben?
Also, wie eben ja schon angesprochen, es passiert unheimlich viel. Es passiert unheimlich viel auch in Deutschland und um Deutschland herum. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich dieses Thema German Gravel League entwickelt, was da passiert. Was wir, glaube ich, empfehlen können, ist die diesjährige Ausgabe des Gravity Festivals in der Eifel. Das findet vom 7. bis 10. August statt. Das ist so die Kombination Gravel fahren, abends feiern zu Elektrobeats, wenn man das mag. Dazu gibt es Yoga und Co., also viel auch für Körper und Geist. Ich selber war noch nicht da, obwohl es nicht weit entfernt ist, aber alle, die da waren, schwärmen davon.
Dann, was ich persönlich von der Idee her sehr cool finde, ist das Vegan Gravel Camp. Das findet dieses Jahr in Koblenz statt. 17. bis 21. September.
Was ist da los? Was ist da die Idee dahinter?
Also die Besonderheit steckt natürlich im Namen Vegan. Also alles, was da gemacht wird, ist vegan. Es gibt einen eigenen Koch oder Köchin, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, die sich um die Verpflegung kümmert während dieses Wochenendes. Und das ist tatsächlich auch eines der Highlights, wie da verpflegt wird. Denn auch aus eigener Erfahrung, viele denken das ja nicht, aber wenn man sich vegan ernährt und darauf achtet, das ist so eine unheimlich geile Küche, die da möglich ist. Und das mal zu erfahren, ist wirklich toll. Und dann kann man, bisher hat das, glaube ich, im Harz stattgefunden, deswegen Gravel Camp, dieses Mal erstmals in Koblenz. Aber auch rund um Koblenz kann man sehr, sehr schön graveln. Da geht es ja, ich weiß gar nicht, wo die Strecken lang führen, aber du kannst Richtung Eifel, Richtung Hunsrück hochfahren. Also da hast du unheimlich viel an der Mosel entlang, was man entdecken kann. Was ist noch? Heide Gravel. Ne, deutsche Meisterschaften Ende August, das könnte auch interessant werden, also wirklich auch ein Race-Format, gar keine so langen Strecken, sondern du fährst eine, oh, wie lang war die Runde? 20 Kilometer lange Runde? Ich hab's nicht mehr im Kopf, 25 Kilometer mehrfach, also da geht's wirklich vor allem voll auf Speed und eben vergleichen, wie schnell bin ich? Und dann vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Ich habe gehört, dass es dieses Jahr Ende August quasi parallel zur deutschen Meisterschaft auch in Bonn wieder ein tolles Gravel-Event geben soll. Am 30.08. mit dem Bootshaus Gravel. Munkelt man. Also. Und ganz wichtig, was wir definitiv sagen müssen, wir haben ja unseren grandiosen Gravel-Bike-Event-Kalender auf bike-x.de. Das haben wir auch vor ein paar Jahren mal angefangen und dachten, ach ja, komm, da packen wir mal schnell ein Event rein. Mittlerweile, und der ist wirklich nicht, da ist nicht alles drin, was es gibt, aber wir sind dabei über 100 Events, ich habe vorhin nochmal nachgezählt, für dieses Jahr mittlerweile. Also die Auswahl ist da wirklich mega breit und da geht es halt auch von Eintages-Events bis hin zu Bikepacking-Rennen und allem. Also für jeden Geschmack und auch mittlerweile wirklich in allen Ecken Europas ist da was dabei.
Ganz klare Empfehlung, wer jetzt noch ein Gravel-Event, ein Highlight für dieses Jahr sucht, da mal reinzuschauen auf bike-x.de, der Gravel-Event-Kalender. Wir haben schon ein bisschen angedeutet darüber gesprochen, wo geht die Reise hin bei den Gravel-Events? Du hattest die These aufgestellt, dass das ein oder andere Event vielleicht auch verschwinden wird, dass sich der Markt da vielleicht auch ein bisschen bereinigt oder das Angebot. Felix, was meinst du, kann man überhaupt, ich sag mal, 5 Jahre in die Zukunft blicken und sagen, wie entwickelt sich das? Oder ist diese ganze Disziplin noch so jung und so dynamisch, das kann man jetzt noch gar nicht sagen, wie jetzt in 5 Jahren die Gravel-Szene, Schrägstrich, die Gravel-Events aussehen?
Ich gucke mich gerade hier ein bisschen um im Studio, ob hier eine Glaskugel irgendwo rumsteht. Ich seh keine, aber boah, alleine, wenn wir die Entwicklung von vor 5 Jahren bis heute sehen, merkt man natürlich, wie unglaublich viel Fluktuation da drin ist, wie unglaublich viel da passiert. Da spielte natürlich dann auch noch Corona mit rein, was vieles kaputt gemacht hat oder verzögert hat. Ich denke schon, dass das jetzt erstmal in den nächsten Jahren, wenn hoffentlich auch der Branche vielleicht ein bisschen besser geht, wir da erstmal noch viele, viele neue Formate, viele neue Events sehen werden, bis dann zwangsmäßig eine Konsolidierung irgendwie stattfinden wird. Und weiß ich nicht, vielleicht gehen manche zusammen, vielleicht erkennen manche, dass sie ihr Format anders machen müssen. Oder was natürlich auch immer dazu kommt, ist, dass manche Veranstalter auch sagen, okay, ich habe das 2-3 Mal gemacht, das war jetzt schön und das reicht mir jetzt auch. Ne?
Also es gibt keine Verpflichtung, das jetzt nur, weil man es gemacht hat, dann bis in alle Ewigkeiten zu machen.
Nee, definitiv nicht. Die Frage wollte ich dir eigentlich auch nochmal stellen. Stefan, wie hoch der Druck ist, wenn du so ein Event jedes Jahr machst, was Neues zu machen und nicht zu sagen, sagen wir mal Beispiel jetzt Ötztaler, die haben es natürlich auch schwer bei ihrer Streckenführung und da geht es natürlich auch drum, aber zu sagen, nee, ich brauche jedes Jahr eine neue Strecke, damit die Leute auch wieder ein bisschen einen Grund haben, hierher zu kommen, was Neues zu erleben.
Also Ich glaube, der Druck von außen ist wahrscheinlich geringer als der eigene Druck. Man ist ja selber immer mal, also ich bin jemand, ich will immer, es muss sich was ändern. Es muss irgendwie im Fluss bleiben.
Man findet ja auch immer was, wo man sagt, oder das muss ich einbauen. Ne?
Klar, aber also ich habe es ja vorhin gesagt, also schon eine große Herausforderung sind diese besagten Behördengänge. Ja. Und also machst eine neue Strecke, machst neue Behördengänge. Und das willst du vermeiden. Und ich würde sagen, für uns gefühlt, wenn man so eine gewisse Konstanz in Strecken, ist ja nicht so schlecht. Also stellst dir vor, jetzt bist du ein Einsteiger und machst halt mal die 100. Und die sind dir irgendwie gut gelungen und du hast Blut gelegt. Dann ist es ja eigentlich nur schön und folgerichtig, wenn du vielleicht im nächsten Jahr dich auf der 150 verproben kannst. Und du kennst dich schon ein bisschen aus, da ist aber die Schwelle ein bisschen geringer und so. Also ich würde sagen, was Strecke betrifft, da muss man wahrscheinlich so alle 2-3 Jahre gefühlt rotieren und wir versuchen halt drumherum immer nochmal was dazu zu bauen. Mhm. So. Und das ist dann eher ein geldlicher, denn ein behördlicher Aufwand. Man muss halt irgendwie Kreativarbeit verrichten. Aber so, das ist so die Herausforderung, die wir immer wieder sehen. Und wir haben natürlich auch schon mal drüber nachgedacht, so als vielleicht auch deine Frage beantwortend, wie sich die Szene entwickelt, dass man vielleicht eine Marke Gravel Tour hat und die dann mal sogar ortsunabhängig weiterträgt. Also ich habe einen guten Freund, der auch wieder als Guide fährt, der Patrick, der kommt aus der Pfalz und der sagt so, hey, der Pfälzer Weinstraße Tourismusverband ist eigentlich händeringend auf der Suche nach Events. So. Also wieso geht man nicht her und sagt, man hat jetzt ein verprobtes Konzept, man weiß, wie es geht, so, und verpflanzt es halt für das Jahr 2027 in die Pfalz. Mhm. So. Das ist so Dinge, die wir überlegen, aber auch da, ich habe genauso wenig eine Glaskugel. Mhm. Wir versuchen halt zu erspüren, was so Puls der Zeit ist und versuchen dann halt so gut als möglich ein Event auf die Beine zu stellen, das halt den Leuten gefällt und das sie wiederkommen lässt.
Also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese, du hast gesagt, es professionalisiert sich langsam, zumindest im Race-Bereich. Ja. Aber wenn du das im Großen und Ganzen siehst, dann geht das eigentlich ja schon sehr, sehr schnell, wie das professionell wird. Ne? Also dass die UCI, dass der BDR so schnell in Anführungszeichen jetzt darauf gucken und aufgesprungen sind, das ist ja nicht selbstverständlich. Und da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr viel tun.
Mit Sicherheit, also ohne Zweifel. Ja. Also ich glaube schon, dass, also wie ich vorhin sagte, ich glaube, das Mountainbike CC Marathon gibt es ja auch, glaube ich, so eine, wie nennt sich das, World Series, World Cup. Ja. Ich glaube, das wird sterben. Das sieht man jetzt schon, die ersten alteingesessenen Mountainbike Marathon-Rennteams schwenken jetzt schon um. Die fahren künstlich Gravel. Mhm. Ja, weil das einfach naheliegend ist. Und ich glaube genauso, dass halt dann ein Zufluss aus der Straße stattfinden wird, weil natürlich die großen Spieler in der Industrie natürlich daran interessiert sind, diesen Markt wieder genauso aufzuladen mit Profisport wie halt auf der Straße. Das wird garantiert stattfinden. Ich bin nur gespannt, wie halt was passiert, weil da hängt mein Herz auch schon so ein bisschen dran, auch wenn ich es nicht mehr mache. Aber früher halt so das klassische Straßenkriterium, schnell um die Kirche fahren, das merkt man, das wird immer weniger, das wird ganz, ganz schwierig. Also die Szene, die ist ja nur ganz, ganz klein, was da passiert, ob es da vielleicht ein Alternativformat geben kann im Gravel-Bereich, weiß ich noch nicht. Also wenn ich so ganz lose schon drüber nachgedacht habe, könnte ich mir schon vorstellen, dass man halt, wenn man jetzt so ein RTF-breiten Sport-Event hat wie das unsere, ob es da halt nicht nur so eine, keine Ahnung, wie so ein Abendkriterium gibt, wo du halt dann in dem Eventbereich, also nicht wie Cyclocross, weil Cyclocross ist halt auch so ein bisschen tradierte Geschichte, wenn die da halt im Winter durch knöcheltiefen Matsch fahren, halt was Schnelles, wo die halt um die Ecke pfeifen, vielleicht gibt es so eine Anliegerkurve, also eher so einen Kriteriumscharakter hat. Aber halt nicht irgendwie auf der Straße, sondern halt die Pfeifen halt durch den Wald.
Also Cyclocross im Sommer ohne Matsch mit breiten Reifen.
Genau. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Vielleicht im Bullentail.
Im Bullentail nicht, da ist die Topografie zu extrem wiederum. Da sind wir raus, aber halt vielleicht in der Nähe als Show-Event, als, keine Ahnung, eine Möglichkeit, den Sport Ja. Das wird dann, also es wird sich zu dem eigenen Sport entwickeln, da bin ich mir sicher, dass so wahrgenommen wird. Auch in der breiten, also in der sportlichen Öffentlichkeit, nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber in der sportlichen Öffentlichkeit, der dann halt so als Showcase dient für, hey, guck mal, für mich als Breitensportler, so kann es auch noch gehen. Hm. Ja, so als einfach ein zusätzliches Event, das halt so einen gewissen Showcharakter hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, aber wer weiß. Also
probier's mal aus. Einfach zu gucken.
Moritz, ich wüsste schon ein paar Jungs, die kommen würden.
Also als großer Fan des Lizenzradsports möchte ich da schon auch nochmal eine Lanze brechen. Also da gibt es schon auch viel Bewegung, die tatsächlich natürlich sehr traditionellen Strukturen auch weiterzuentwickeln mit neuen Formaten und mit neuen Kooperationen teilweise und auch mit Nachwuchsteams und neuen Angeboten, gerade auch für junge Menschen. Aber klar, ist natürlich auch eine Herausforderung, weil die Behördengänge, die du erwähnt hast, auf der Straße haben die natürlich auch umso mehr fast noch. Und insofern kein leichtes Feld.
Nee. Da haben wir genau das erlebt in Bonn mit meinem Verein tatsächlich vor ein paar Jahren. Da haben wir ein neues, richtig geiles Event, das Beethoven Race, aus dem Boden gestampft als Lizenzrennen. Das kam richtig gut an. In den Rhein auch eine super Location. Wurde voll gefeiert, hat sich dann auch die Stadt Bonn so ein bisschen auf die Schulter geklopft nachher. Und dann wollten wir es im nächsten Jahr wieder machen. Und dann hieß es, ja nee, ihr kriegt keine Genehmigung. Und so stehst du da. Fertig, aus.
Okay, jetzt wäre ich natürlich gerne mit einem positiveren Gefühl rausgegangen.
Oder aber raus,
ich glaube, insgesamt, auch wenn wir jetzt die Glaskugel nicht hatten, kann man sagen, im Gravel-Event-Bereich, was unser Hauptthema war, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Angebote, ganz viele Veranstaltungen in diesem Jahr, die ihr auf bike-x.de auch nochmal in unserem Eventkalender euch angucken könnt. Auch wenn über 100 Veranstaltungen drin sind, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber die Möglichkeiten sind da. Eine davon ist die eWorf Gravel Tour am 5.7., für die Stefan Wolf auch heute hier auch werben konnte und ein bisschen hinter die Kulissen hat blicken lassen. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Ein Hinweis habe ich auf jeden Fall noch, und zwar gibt es eine neue Ausgabe der Gravel Bike, wie es der Zufall will, ab morgen am Kiosk.
Nein.
Da kannst du sogar noch genauer sagen, was alles so diesmal drin ist.
Warte, ich blätter mal um. So. Genau, das in sechste Jahr gehen wir jetzt schon. Ich werde verrückt. Gravel Bike Magazin. Wir haben natürlich im neuen Magazin wieder unser Dirty Dozen. Wir haben wieder 12 top aktuelle Gravel Bikes in unserem Gravel Bike Test Camp im Frühjahr ausprobiert. Sehr spannende Modelle dabei. Wir haben die gute Jule Bötel, die ja auch schon hier auf diesem Platz.
Auf dem Platz.
Saß im Interview. Wir sind auf den Spuren des Glacier Express unterwegs von Bern nach Zermatt. Wir waren beim Border Bash Aragon in Spanien. Da haben wir eine schöne Reportage im Schatten der Pyrenäen. Sensationelles Event tatsächlich auch. Natürlich haben wir Technik. Wir haben sehr spannende Geschichte, einen Systemvergleich, Laufräder, Carbon gegen Aluminium, sehr, sehr spannende Ergebnisse. Wir haben 9 aktuelle Allround-Gravel-Reifen getestet in Labor und Praxis. Wir haben zigfach Neuheiten, wir haben ganz viele Produkte getestet, wir haben News aus der Szene und vieles mehr. Also holt euch unbedingt das neue Gravel-Bike-Magazin. Am Kiosk, online, digital, gedruckt. Wir faxen es euch, wie ihr es wollt. Genau. Und was ich tatsächlich noch spannend fände, weil du gerade die Events angesprochen hast, würde mich mal interessieren, was so die Events sind, die in unserer Audience, bei unseren ZuhörerInnen ankommen. Was interessiert euch? Wo wollt ihr dabei sein? Wovon schwärmt ihr?
Oder was fehlt vielleicht auch? Was für ein Event würdet ihr gerne noch sehen? Schreibt das gerne an podcast@roadbike.de und dann wird man das in der nächsten Gravelbike lesen oder auf bike-x.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank, Stefan Wolfer von eWorf, dass du da warst. Vielen Dank an meinen im Gravelbike-Fragen sehr viel bewanderten Kollegen. Felix Krakow und an euch vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast Faszination Rennrad. Macht's gut. Ciao.
Danke, Moritz. Macht's gut.
Danke. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.